Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Bluse in Frankfurt.
Jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer. Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem Whitepaper Musterformulierungen zur Mitarbeiterbindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de/Musterformulare kostenlos herunter oder klicken Sie in die Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Wir sprechen heute, ja, ich würde sagen, über ein zum Klassiker gewordenes Thema, die Workation. Auch wenn Workation sehr der mobilen Arbeit ähnelt, handelt es sich doch um etwas, naja, vielleicht nicht völlig anderes, aber schon um etwas anderes. Welche Risiken bestehen denn und kommen Unternehmen überhaupt noch um ein solches Angebot an ihre Mitarbeiter herum? Einigkeit besteht ja in jedem Fall dazu, dass es einen Rahmen braucht, der rechtlich einwandfrei ausgestaltet ist. Und hier sind mehrere Akteure im Spiel. Lieber Dr. Lellay, was ist Workation? Gibt es eine allgemeingültige Definition? Wo kommt sie her?
Eine gesetzliche Definition gibt es nicht. Das ist hier auch wieder so ein Fall, wo man unsere Gesetze, unsere Arbeitsgesetze durchblättern kann und wird dazu nichts finden. Allerdings glaube ich, es hat sich doch eingebürgert. Das liegt aber daran, wie dieses Wort entstanden ist. Es ist ja ein Kofferwort, nicht ein Portmanteau, kann man ja auch sagen, ein Schachtelwort, das sich eben zusammensetzt aus den beiden englischen Begriffen Arbeit, Work und Urlaub, Vacation. Da kommt man auf Workation und dann weiß man auch schon, worum es geht. Und der interessante Aspekt dieser Kofferworte ist ja, dass sie gleichzeitig auch einen ganz scharfen Definitionscharakter haben, also scharf im guten Sinne. Man weiß sofort, was gemeint ist, nämlich die Kombination aus Arbeit und Urlaub.
Ja, haben Sie da einen Überblick in die Praxis? Wie ist die Nachfrage der Mitarbeiter derzeit in den Unternehmen? Also ist das wirklich ein relevantes Thema?
Ich bin ganz, ganz vorsichtig geworden, Herr Krabbel, deswegen, weil ich hier, das ist ein bisschen ähnlich dem Homeoffice, manchmal die Frage habe, oder den Zweifel habe und mir selber die Frage stelle, was man so liest oder was ich so lese in den verschiedenen Publikationen, online, offline und so weiter und so weiter, hat man das manchmal das Gefühl, das Thema ist riesengroß, aber dann möglicherweise in der Praxis eben doch nicht mehr. Und warum sage ich das im Verhältnis auch zum Homeoffice oder zur mobilen Arbeit? Wenn man das Ganze abschichtet, dann muss man sich ja darüber im Klaren sein, dass es hier einen ganz großen Überlappungsbereich gibt. Denn man kann ja sagen, dass die Arbeitsplätze oder die Jobs, die für Workation in Frage kommen, grundsätzlich immer nur die Jobs sein können, die auch für Homeoffice und mobile Arbeit in Frage kommen. Und das heißt eben im Umkehrschluss, dass ganz, ganz viele und große Bereiche unserer Wirtschaft, der gesamte karitative Bereich, der gesamte Gaststätten- und Gastronomiebereich, der gesamte Produktionsbereich, der gesamte Bereich, der sich mit öffentlichem Verkehr beschäftigt. Das sind alles Arbeitsplätze, Jobs, die sind für Homeoffice nicht geeignet und deswegen sind sie auch für Workation nicht geeignet. Und deswegen habe ich das Gefühl, ja, es gibt diesen Bedarf und es wird auch angeboten. Möglicherweise ist es aber nicht ganz so verbreitet. Das ist auch meine Erfahrung, wie man den Eindruck gewinnen könnte, wenn man sich so das ganze Thema online oder offline zu Gemüte führt.
Wollen wir dazu vielleicht ein bisschen beitragen oder auch nicht? Lassen Sie uns reden über den Arbeitgeber, der ja grundsätzlich den Arbeitsort festlegt. Auf welcher Grundlage geschieht dies erstmal und wie kann das Ganze geändert werden?
Ja, der Arbeitsort wird festgelegt. Das ist das klassische Recht der Arbeitgeberin. Das ergibt sich aus dem Arbeitsvertrag und dann auch aus § 106 Gewerbeordnung. Da steht es nämlich drin, das Weisungsrecht. Und dieses Weisungsrecht wäre es ja auch kein Arbeitsverhältnis, also ganz, ganz wichtig. Das hat man eben und da ist auch der Arbeitsort ganz vorne mit dabei. Das heißt, die Arbeitgeberin legt fest, wo, wann und wie gearbeitet wird. Wir sprechen jetzt hier über das Wo bei der Workation. Dazu kommen dann natürlich auch Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge, die da eine Rolle spielen und eben auch, und das ist auch wieder eine weitere Parallele hier zu dem Homeoffice und mobiler Arbeit, zunehmend Betriebsvereinbarungen, die so etwas regeln. Wir hatten ja hier auch im Podcast ganz, ganz häufig schon ein ganz wichtiges Thema gehabt, Urlaubsplanung. Es gibt eben tatsächlich mittlerweile auch Betriebsvereinbarungen zum Urlaub, zur Urlaubsplanung, die auch so etwas Workation mitregeln.
Ja, und die Vereinbarung zur Workation, sollte man die lieber individuell oder als Betriebsvereinbarung ausgestalten? Letzteres wäre ja möglicherweise interessant, wenn Sie sagen, das Thema hat insgesamt nicht so eine große Relevanz, aber ich hebe es vielleicht nach draußen, um Fachkräfte zu gewinnen und das Ganze als Leuchtturmprojekt irgendwie herauszustellen.
Ja, das ist richtig und das ist auch meine Erfahrung in der Praxis. Es ist ganz, ganz häufig mit, wenn Betriebsräte existieren, in Betriebsvereinbarungen festgehalten und damit kann man ja auch wunderbar auch anknüpfen an das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates in sozialen Angelegenheiten. Das kann man nachlesen in Paragraphen 87 Absatz 1 Nummer 4 BetrVG, Betriebsverfassungsgesetz. Da geht es allerdings dann um das Wie der Workation und in meiner Erfahrung, und das ist auch so, wie das in der Praxis beraten, ist es immer vorzugswürdig, mit der individuellen Vereinbarung zu starten. Da gibt es dann häufig auch natürlich Muster, die da verwandt werden. Man macht das nicht immer wieder für jeden Kollegen, für jede Kollegin von vorne, sondern man greift auf Musterformulierungen zurück und geht dann möglicherweise eine Ebene höher und hat auch eine Betriebsvereinbarung. Das heißt, es ist eine Kombination. Aber letztendlich entscheidend ist ja immer das Individuelle, weil es ja auch Dinge sind, das muss man ja auch offen sagen, die sehr, sehr individuell auch mit der Lebensplanung zusammenhängen der Kolleginnen und Kollegen, die sich dafür interessieren.
Ja, und vor allem hängt das wahrscheinlich auch sehr damit zusammen, in welches Land, in welche Region, auf welchen Kontinent man geht. Das größte Problem, was man immer so sieht, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, stellt ja sicher die Besteuerung beim Arbeiten aus dem Ausland dar. Was ist hier zu beachten?
Das ist das größte Problem in dem Sinne, ich bin völlig bei Ihnen, Herr Krabbel, das größte Problem in dem Sinne, dass es das größte unterschätzte Problem hier ist in diesem Zusammenhang. Das ist erstmal ja ein Positiv, dass es unterschätzt wird. Jetzt fragen sich die Leute, warum sagt er, das ist positiv? Ich meine, das ist deswegen positiv, weil man eben das heutzutage ja relativ schnell und problemlos faktisch umsetzen kann. Nicht? Man kann also mit seinem Laptop ins Ausland fahren oder fliegen. Das heißt, das geht ganz schnell faktisch umzusetzen, aber dann muss man sich eben überlegen, wie haben sich die rechtlichen Rahmenbedingungen geändert und dann muss man auch über solche Dinge, die ja bei vielen Menschen nicht so beliebt sind, sprechen wie Steuer- und Sozialversicherungsrecht und da existieren eben Schwierigkeiten, nämlich dann, wenn man in anderen Ländern, und das ist auch in der Europäischen Union so, arbeitet, dann kann das Steuerpflicht auslösen. Das heißt also, die Länder, in denen man sich dann aufhält und möglicherweise am Strand entspannt auf seinen Laptop, in seinem Laptop tippt und ab und zu mal an dem eisgekühlten Drink nippt, da ist es dann vielleicht so, dass man da steuerpflichtig geworden ist und auch sozialversicherungspflichtig. Es gibt die 183-Tage-Regelung, die entscheidend ist für die Besteuerung von Arbeitnehmern im Ausland. Das heißt also, die 183 Tage kann man sich aufhalten. Und das ist etwas, was natürlich gut geführte Unternehmen im Blick haben, denn das wirkt sich selbstverständlich nicht nur auf die einzelnen Kolleginnen und Kollegen aus, sondern eben auch auf die Arbeitgeberin, die ja auch nach vielen ausländischen Steuerrechtsordnungen erstmal dafür verantwortlich ist, Steuer- und Sozialversicherungsabgaben abzuführen.
Ja, und da würde ich sagen, haben wir einen großen Flickenteppich. Ist es denn deshalb sinnvoll, eine erlaubte Länderliste im Vorfeld festzulegen oder zu regeln?
Absolut sinnvoll. Und die Fälle, die ich aus der Praxis kenne, so einige haben wir eben in den letzten 2 bis 3 Jahren immer wieder mal gehabt. Stichwort Betriebsvereinbarungen, die da verhandelt worden sind, wo wir mithelfen konnten. Die haben, und das ist meiner Meinung nach auch wirklich jetzt die gute Praxis, die Best Practice, dass man tatsächlich die Länder definiert, also nicht sagt, naja, macht das mal so, wie ihr wollt, ob er nach Südamerika fliegt oder nach Holland an den Strand oder was auch immer tut, sondern nein, man gibt es eben vor. Warum gibt man es vor? Weil man es dann eben steuern kann, weil man dann auch die rechtlichen Risiken im Griff hat. Und das ist meiner Meinung nach auch heutzutage ein wirkliches Ausrufezeichen. Das muss man machen, wenn man sich als Unternehmen auf sowas einlassen will, nicht einlassen im negativen Sinne, wenn man das machen möchte, dann kann man nicht sagen, es ist egal, wohin ihr geht, sondern man muss sagen, das sind die Länder, die haben wir euch freigegeben, das könnt ihr tun, das sind attraktive und schöne und sonnige Länder, aber bitte nur in die Länder und nicht woanders.
Wir haben es schon angedeutet, vielleicht noch 2 Worte zur Sozialversicherung. Kann man das parallel zur Besteuerung sehen?
Kann man sehen, es gibt ein bisschen den Unterschied, dass es ja auf der europäischen Ebene die Verordnungen gibt, die sich befassen mit dem Koordinieren der Sozialsysteme bzw. Systeme der sozialen sozialen Sicherheit. Das ist relativ alt, auch schon aus dem Jahr 2004. Und die gibt es natürlich nach wie vor. Ich glaube, was ein bisschen die Schwierigkeit ist, dass gerade da auch Arbeitnehmer die Nachteile unterschätzen, die sich daraus ergeben können. Denn die Sozialversicherungsträger sagen ja zu Recht, wenn du hier Lücken in deiner Beitragsgeschichte bei uns hast, dann wirkt sich das bei dir zweifelhaft, beziehungsweise sehr, sehr, kann sich sehr, sehr schwierig auswirken. Und das kann interessanterweise schwieriger sein, sogar vor allen Dingen für Arbeitnehmer im Faktischen her, als die steuerlichen Nachteile, die entstehen können. Das heißt also, die sozialversicherungsrechtliche Komponente muss man genauso mit Argusaugen beobachten wie die steuerrechtliche Komponente.
Ja, und wenn man über das Thema spricht, dann taucht sehr häufig die Frage auf, welches Arbeitsrecht ist denn eigentlich für den Aufenthalt im Ausland einschlägig? Also insbesondere, wenn es um die Arbeitszeit geht. Ich stelle mir dann natürlich vor, dass wir eine massive Zeitverschiebung haben. Wie wird das geregelt?
Das ist interessanterweise ein Problem, was schon seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten zumindest im Ansatz bekannt ist. Das sind nämlich die Fälle, die Entsendungsfälle, die es ja schon viele, viele Jahre und Jahrzehnte ja gibt. Die waren ein bisschen anders strukturiert. Das war dann viel, ich sag mal, formalistischer. Aber die Unternehmen in Deutschland entsenden ja schon seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Ausland. Häufig, wie gesagt, viel formalistischer und auch vorgegebener, also nicht in dem Vocation-Szenario. Aber da spielt es auch immer eine Rolle und da wird dann zum Beispiel in solchen Vereinbarungen auch sowas festgelegt, nicht, dass das deutsche Arbeitsrecht nach wie vor Anwendung finden soll, zum Beispiel auch das Arbeitszeitgesetz. Fakt ist aber natürlich auch, dass sich kein anderes Land der Welt, und das ist in der Europäischen Union genauso wie außerhalb der Europäischen Union, nehmen lassen wird, dass das Arbeitsrecht dieses Landes auf die Arbeitsverhältnisse angewandt wird, wo die Leute arbeiten. Das heißt, im Zweifelsfall muss man sich auch damit auseinandersetzen. Das kenne ich so, dass das viele Unternehmen, deutsche Unternehmen, die das dann ermöglichen, von sich weisen und sagen, damit muss sich der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin selber auseinandersetzen. Aber Fakt ist, dass man vom deutschen Arbeitsrecht ja nicht wegkommen will und auch nicht wegkommt. Das heißt also, hier wird das weiterhin gemacht. Aber Sie sprechen, Herr Krabbel, schon den neuralgischen Punkt an, nämlich die Arbeitszeit über die Kontinente hinweg in den verschiedenen Zeitzonen. Das kann eine Schwierigkeit sein. Ist allerdings auch dann nicht so eine große Schwierigkeit, denn solche Teams, die zeitzonenübergreifend arbeiten, hat es ja auch vorher schon gegeben. Das kann man regeln, man muss es aber auch regeln.
Dann habe ich noch ein bisschen Bürokratie. Ist es denn in jedem Fall erforderlich, in den Ländern eine Arbeitserlaubnis zu erlangen?
Ich denke, hier ist man immer gut beraten, wenn man unterscheidet, ob es sich um Länder handelt, die in der Europäischen Union sind oder außerhalb der Europäischen Union. Also außerhalb der Europäischen Union gibt es meiner Kenntnis nach überhaupt gar kein Land, was jemanden Fremdes reinlässt und sagt, hallo, du kannst hier Vacation machen und dann also arbeiten und dann brauchst du da keine Arbeitserlaubnis oder was auch immer dafür. Innerhalb der Europäischen Union haben wir ja die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Das ist also alles etwas liberaler und schneller und besser umzusetzen. Da gibt es also so etwas wie Visumsfreiheit und auch Freiheit von Arbeitserlaubnis. Aber ich denke, diese Unterscheidung muss man schon treffen.
Ja, dann gehen wir mal davon aus, alles läuft glatt. Der Mitarbeiter ist im Ausland und jetzt gibt es einen Bedarfsfall, würde ich vielleicht in erster Stufe mal sagen, und dann in zweiter Stufe einen Notfall im Betrieb. Kann ich den Mitarbeiter dann so ohne weiteres zurückholen? Einerseits natürlich, wenn ich eine Vereinbarung habe, steht da alles drin, aber wenn ich keine habe, was passiert dann?
Ja, das ist eine sehr interessante Kombination und da weisen Sie, Herr Krabbel, auch absolut schon zu Recht wieder auf den wunden Punkt hin. Ich brauche hier unbedingt Vereinbarungen, weil ich mich ja in einer Gemengelage bewege aus Arbeitszeit, also dem Work-Teil und dem Urlaubsteil, also dem Vacation-Teil. Und für die beiden Teile als solche ist es ja klar, nicht? Arbeit, klar, da kann ich sagen, du musst zurückkommen, weil ich ja deinen Arbeitsort ja frei bestimmen darf, aber im Urlaub eben nicht. Das heißt, wenn ich das vernünftig auseinanderhalte, kann ich die Leute dann auch zurückholen und sollte das auch festhalten. Wenn ich das nicht vernünftig auseinanderhalte, und solche Fälle haben wir leider in der Praxis in letzter Zeit auch immer wieder erlebt, dann ist das total schwierig, weil, und da stellen wir mal, man hätte jetzt jemanden, der sich da etwas unkooperativ verhält, eine Kollegin oder einen Kollegen, die könnten ja immer sagen, ja, weißt du was, du müsstest mich aus dem Urlaub zurückholen, weil ich bin ja in der Vacation, also die Betonung liegt hier auf der zweiten Silbe des Kofferwortes, auf dem Urlaub, und da darfst du mich ja überhaupt nie zurückholen oder nur in Notfällen zurückholen. Und darüber wollte ich denn fast jetzt sagen, den zweiten Teil Ihrer Frage, Herr Krabbel, in Notfällen ja, weil das muss ich ja deswegen schon dürfen, weil ich das ja sogar im Urlaub machen kann. Da gibt es ja auch Rechtsprechung dazu, wobei man eben sagen muss, das sind die absoluten Ausnahmefälle und deswegen ganz dringender Appell in die Personalabteilung hinein, regelt das, macht dazu vernünftige Vereinbarungen, weil man ansonsten sicherlich in ganz schwierige Situationen gelangen kann. Und die Arbeitsgerichte sind da, ich will mal so sagen, sehr zurückhaltend, wenn da Unternehmen sich auf die Hinterbeine stellen möchten.
Zum Abschluss noch eine Frage, die so ein bisschen das aufgreift, was wir vorhin besprochen haben. Macht denn eine finanzielle Unterstützung von Workation im Rahmen der Mitarbeitermotivation beziehungsweise eines Incentives Sinn?
Ich denke, sie macht Sinn, vor allen Dingen ja deswegen, weil ich bei der Workation nicht in der Schwierigkeit bin, dass ich sage, ich fördere hier das Freizeitverhalten der Kolleginnen und Kollegen. Und da würde ja dann zu Recht auch gesagt, naja, wie kann denn das sein, dass so etwas passiert? Das hat ja gar keinen Bezug mehr zum Arbeitsverhältnis. Das habe ich ja bei der Workation erstmal so nicht, weil es ja eben auch eine Work, also erste Silbe betont, die Arbeit, die habe ich ja. Und dann kann ich so etwas ja auch, interessanterweise, da gibt es ja ganz, ganz viele interessante Kombinationen, kann ich ja auch sogar mit Weiterbildung verbinden, Stichwort international aufgestellte Unternehmen, die auch Standorte im Ausland haben und die dann im Rahmen von solchen, das gibt es jetzt mittlerweile auch schon, Workation-Programmen faktisch systematisch wahrgenommen werden, beziehungsweise systematisch die Leute dahin geschickt werden auf eine Workation, wie man sie früher hätte nur entsandt, aber dann eben, es gibt ja sehr attraktive Länder, wo das auch Spaß machen kann. Und dann hat man sozusagen das Beste von allen Welten, dann hat man die Motivation, die finanzielle Unterstützung und eine gut erledigte Arbeit und darüber freut sich natürlich das Unternehmen und auch die Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiter.
Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Leller, für diese Folge, für das Gespräch. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön. Ciao, ciao.
Hier könnte Ihre Werbung zu hören sein. Kontaktieren Sie uns unter aua.anzeigen@husmedien.de. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.